Wir wollen jetzt zum Wort Gottes kommen. Wir als Gemeinde betrachten ja gerade den ersten Korintherbrief und wir wollen heute Morgen auch hier Fortsetzung machen. Und wir kommen heute Morgen im Kapitel 10 vom ersten Korintherbrief an den Abschnitt der Verse 14 bis 22. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Wie mit Verständigen rede ich, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn wie ein Brot ist, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot Anteil haben. Seht das irdische Israel an, sind nicht die, welche die Opfergaben essen, in Gemeinschaft in dem Altar? Was sage ich nun, dass der Götze oder das Götzenopfer etwas bedeutet? Vielmehr sage ich, was die Nationen opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in Gemeinschaft der Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn einen Teil haben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Wir sehen in diesem Textabschnitt zwei Themen. Einmal wird das Abendmahl behandelt oder der Tisch des Herrn, wie es manche nennen, zur Stärkung unseres Glaubens und auch zur Stärkung der Gemeinschaft untereinander, unter den Gläubigen. Und als zweites wird auch gezeigt, dass es auch Wege geben kann, die eher einem Götzendienst ähneln oder ein Götzendienst sind, statt ein Dienst für unseren Herrn. Und diese beiden Dinge wollen wir heute Morgen versuchen zu erfassen. Zunächst einige Gedanken zum Abendmahl. Wir haben es gerade heute Morgen gefeiert. Ja, viele von euch waren leider nicht da. Habt ihr was verpasst? Abendmahl. Paulus sagt hier zwei Aspekte. Er redet einmal von der Gemeinschaft des Blutes und der Gemeinschaft des Leibes von unserem Herrn. Das Abendmahl in seiner Hingabe, seines Lebens wird dargestellt in dem Brot, wie der Körper Jesu, der gebrochen wurde am Kreuz und sein Blut, das vergossen wurde am Kreuz, als er dort starb. Und wenn wir nun das Abendmahl feiern, dann bezeugen wir durch unsere Teilnahme eine ganze Reihe von Dingen. Einmal, wir bezeugen, das vergossene Blut von Jesus war auch nötig für mich. Es war wichtig für mich, dass er gestorben ist. Auch meine Sünde ist mitverantwortlich dafür, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Und das Zweite, was wir bekennen, ist, wir vertrauen darauf, dass das Blut, das Jesus vergossen hat, sein Leben, das er hingab, auch mich versöhnt mit Gott, dass sein vergossenes Blut die Sühnung ist für meine Schuld. Weil Gott heilig ist, kann er über Sünde nicht hinwegschauen, sondern Sünde muss gesühnt werden. Und die Bibel sagt uns deutlich, die gerechte Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und deswegen ist Jesus ja stellvertretend am Kreuz, wir haben es hier ganz groß aufgehängt, am Kreuz gestorben, um die Konsequenzen für unsere Schuld zu bezahlen. Und darauf vertrauen wir, wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir das Brot in uns aufnehmen, wenn wir den Wein oder den Saft trinken, dann bekennen wir, ich vertraue darauf, dass Jesus sein Leben auch für mich gegeben hat und dass sein Blut mich reinigt. Ich lese vielleicht mal nur eine Stelle aus dem ersten Petrusbrief dazu, die das so wunderschön sagt. Ich liebe diesen Text sehr. 1. Petrus 1, Vers 18, da sagt Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von dem eitlen Wandel, oder eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus wurde das Lamm Gottes, das unsere Schuld hinweggetragen hat. Das ist das Zweite, was sie bekennen. Also das Erste, sein Tod war nötig wegen meiner Schuld. Meine Sünde hat es nötig gemacht. Und zweitens, ich vertraue darauf, dass das, was am Kreuz geschehen ist, auch für mich gilt. Und das Dritte, was wir ausdrücken, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, jetzt mal, das Blut ist hier zuerst erwähnt in unserem Text, dann heißt es auch, wir gemeinsam, wir bekennen das. Wir haben miteinander Anteil. Es ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Die Grundlage, dass es uns als Gemeinde gibt, die Grundlage, dass es christliche Kirchen schlechthin gibt, ist die Hingabe von Jesus Christus, der am Kreuz für uns starb. Das ist unser Bekenntnis. Und indem wir das Abendmahl gemeinsam feiern, bekennen wir, das ist unsere Grundlage, sein stellvertretendes Sterben am Kreuz. Und dann redet Paulus weiter von dem Brot, das wir brechen. Ja, wir haben ja immer ein Brot, von dem jeder, das ist so bei uns die Praxis, jeder sich ein Stück abbricht. Das ist ein Bild für den Körper von Jesus, der gebrochen wurde, der ans Kreuz genagelt wurde und schrecklich gelitten hat. Und indem wir jetzt das Brot zu uns nehmen, bekennen wir, es war nötig, dass Jesus sein Leben verlor wegen mir. Er hat sein Leben auch für mich hingegeben. Ich, der ich in meinem eigenen Willen gelebt habe, in der Selbstverwirklichung, in der Selbstdarstellung meines Lebens. Und da ist Jesus, der ans Kreuz geht und unmittelbar vorher seinem Vater in der Agonie vor dem Tod sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Indem wir sehen, Jesus hat seinen Willen hergegeben, hat seinen Willen brechen lassen. Er hat nicht das getan, was er wollte, sondern was uns nützt. Das ist die Antwort Gottes auf unser Leben, das sich ihm in die Quere stellt und das sich selbst verwirklicht hat. Und indem ich jetzt ein Stück von diesem Brot nehme, darf ich wissen, so wie ich das Stück Brot jetzt aufnehme in meinem Mund und kaue und es runterschlucke und es Teil meines Körpers wird, so darf ich auch Teil von dieser weltweiten Gemeinde Jesu sein, darf zu ihm gehören. Wir nehmen alle von dem einen Brot und drücken damit aus, wir gehören zusammen, wir gehören gemeinsam unserem Herrn. Und das ist unser Bekenntnis, das wir sagen. Und das ist, was uns verbindet. Was uns verbindet, ist nicht die Nationalität, die ist sehr unterschiedlich. Was uns verbindet, ist nicht unsere bisherige Biografie. Ich würde sogar sagen, es kann sehr gut sein, wenn es Jesus nicht gäbe. Wir könnten gar nichts miteinander anfangen vielleicht zum Teil. Wir sind so verschieden in unseren Interessen und Persönlichkeiten und Zielen. Und wenn es Jesus nicht gäbe, dann hätten wir nichts miteinander zu tun. Und das ist, was uns zusammenbringt, unser Erlöser. Und dieser Herr hat das Abendmahl eingesetzt als dieses Bekenntnis ihm gegenüber, meine Schuld und Verlorenheit, das Bekenntnis, er ist mein Erretter. Und das dritte Bekenntnis, wir gehören zusammen, wir sind gemeinsam Teil unseres und des Leibes und des Herrn. Jesus, als er das Abendmahl eingesetzt hat, da hat er seinen Jüngern das sehr deutlich gemacht und ich glaube, das galt nicht nur für damals. Ich glaube, das gilt für jedes Mal dann, wenn Kinder Gottes zusammenkommen, um das Abendmahl zu feiern. Mich hat herzlich verlangt danach, dieses Passahlamm mit euch, dieses Abendmahl mit euch zu feiern. Jesus freut sich an seine Gemeinde und er hat diese ganz besondere, einzigartige Form geschaffen, dass Kinder Gottes zusammenkommen, ihr Bekenntnis gemeinsam bekräftigen und damit ihren Herrn verherrlichen. Und in der Offenbarung im Kapitel 3, da steht das so, dass wir auch verstehen, das ist nicht einfach so das macht man halt so. Offenbarung 3, Vers 20, da steht jetzt nicht ausdrücklich was zum Abendmahl, aber vielleicht etwas zum Sinn. Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, Zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Und wir müssen verstehen, in biblischer Zeit, ich denke, das können unsere aramäischen Geschwister noch viel besser verstehen, da ist zusammen essen nicht nur, wir ziehen uns einen Burger rein oder so, ja, also wie junge Leute das sagen, sondern das ist Ausdruck einer herzlichen Gemeinschaft, einer Verbindung. Das ist ein ganz tiefer Ausdruck, das ist, was Jesus will. Abendmahl ist viel mehr, auch Gemeinde ist viel mehr als ein Treffen. Abendmahl ist nicht einfach eine Aktivität. Ein Gottesdienst ist nicht einfach eine gemeinsam verbrachte Zeit. Die Bibel redet von Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, so wie die Bibel das versteht, ist viel mehr als, ja, was weiß ich, wir haben gestern Abend zusammen das Champions League-Finale angeguckt oder sowas. Sondern die Koinonia, das ist der griechische Begriff, heißt, wir haben Anteil an etwas, wir gehören zusammen. Es verbindet uns etwas, wir teilen das Elementare, wir teilen unseren Glauben, wir teilen die Erlösung, wir teilen unser Bekenntnis an Christus, wir teilen auch die Sorgen und Nöte miteinander und die Freuden, die wir miteinander haben. Und das Abendmahl ist ein ganz besonderer Ausdruck dieser Gemeinschaft. Und das würdigen wir und das feiern wir. Und ich weiß nicht, ob man das eigentlich so sagen darf, aber ich sage es trotzdem. Und wir genießen das. Ich darf eine ganz besondere, von Jesus selbst eingesetzte Gemeinschaft mit ihm und meinen Mitgeschwistern feiern. Welch eine Freude. Und die Grundlage, das ist eben im Abendmahl beschrieben, ist dieses vergossene Blut von Jesus. Er macht die Gemeinschaft mit Gott möglich. Ich darf mit Gott versöhnt sein. Meine Schuld darf vergeben sein. Er hat das Gericht getragen an meiner Stelle und er hat uns auf eine ganz einzigartige Weise verbunden mit ihm selbst. Ja, dass er Gott unser Vater wird durch Jesus und wir zu seinem Haus gehören. Das haben wir vorhin gesungen. In deinem Haus bin ich gern Vater. Und er hat uns eine wunderbare Gemeinschaft gegeben von lauter Menschen, die, und das finde ich immer ganz wichtig, die im Abendmahl so auf Augenhöhe miteinander sind. Da könnte einer teilnehmen, der sich letzte Woche bekehrt hat und dann ist ein ganz alter Bruder, der schon 70 Jahre mit Jesus lebt. Und das Abendmahl, das nivelliert das alles. Das sind nur Menschen, die durch Gottes Gnade errettet sind und das feiern sie. Das verbindet sie, ist keiner höher, keiner erfahrener, keiner geretteter und erlöster wie der andere. Das verbindet uns. Und das gebrochene Brot, das gibt Zeugnis davon, Jesus ist mein Leben. Ich gehöre ihm. Und Jesus hat das Abendmahl eingesetzt in einer ganz besonderen Szene. Es war der Vorabend vor seinem Tod. Und das ganze Judentum feierte das Passafest. Und das Passafest erinnerte, ja, ich komme gleich darauf zu sprechen, an ein Ereignis, das im Alten Testament beschrieben wird. Und wenn der Jude jetzt das Passa feierte, dieses Lamm, das da geschlachtet wurde und wo sie das Fleisch miteinander aßen, der hat sich identifiziert mit diesem Lamm. Dieses Lamm bringt uns zusammen. Jedes Haus oder jede Gemeinschaft, die Jesus jetzt mit seinen Jüngern haben, ein Lamm gemeinsam gehabt und das haben sie gemeinsam gegessen. So, das hat sie zusammengebracht. Das Lamm vereinigt uns. Welch ein wunderbares Zeugnis für Gläubige. Ja? Das Lamm Gottes vereinigt uns und rettet uns. Wir teilen also im Abendmahl Brot und Wein, weil uns das gemeinsam gehört. Gott kann gar nichts anfangen mit Individualismus. Und das ist nicht, weil er aus einer Kultur der Gemeinschaft stammt, sondern es ist der göttliche Gedanke. So wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eine innige Gemeinschaft haben, so will er, dass Gottes Kinder eine innige Gemeinschaft haben. Gott ist gegen jeden Individualismus. Gott will, dass wir einander brauchen. Gott will, dass wir zusammenkommen und ihn gemeinsam loben. Als eine Gemeinschaft. So heißt es im Vers 17, wie ein Brot ist, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir an einem Brot teilhaftig sind. Und das bezeugen wir, wenn wir von diesem Brot, das so durch die Reihen geht, sich jeder ein Stück abbricht. Und ja, es gibt Gemeinden, die, während sie das Brot so weitergeben, dem Nächsten immer sagen, Christi Leib für dich gebrochen. Und wenn der Kelch kommt, Christi Blut für dich vergossen. Welch ein schöner Zuspruch, den wir hier einander sagen können. Das gemeinsame Brot stellt unsere Gemeinschaft da. Wir sind gemeinsam erlöst, wir sind alle vom Gleichen erlöst, alle in gleicher Weise erlöst, wir gehören dem Gleichen und wir dienen dem Gleichen und er ist es, der uns zusammenführt. Und da darf ich mittendrin sitzen, obwohl ich jetzt schon über ein halbes Jahrhundert Abendmahl feiere, und mich freuen und sagen, und ich gehöre auch dazu. Das ist schön. Früher, als ich noch öfter an der Austeilung des Mahles beteiligt war, da habe ich immer so zugeschaut, wenn der Teller durch die Reihen ging und jeder sich so ein Stück abgebrochen hat oder der Kelch weiterging. Jeder nahm einen Schluck. Ich habe immer zugeguckt. Aber nicht, dass ihr denkt, ich habe geguckt, wie viel Brot man abbricht und wie viele Schlucke Weine man trinkt. Oder nein, ich habe bei jedem, der es genommen hat, gesehen, mein Bruder, meine Schwester, nochmal eine Schwester, nochmal ein Bruder. Und dann oft wusste ich die Geschichten, wie Christus sie errettet hat. Und dann konnte ich manchmal kaum die Tränen zurückhalten vor Freude, was Jesus gemacht hat an diesen Menschen. So schön, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und dann begreife ich auch immer wieder, von all denen, die hier sind, bin ich der Unwürdigste. Wisst ihr, ich kenne mich nämlich am besten. Ich kenne dich nicht so gut, wie ich mich kenne. Aber zum Glück kennst du mich auch nicht so gut. Ja. Und dann darf ich wissen, ich bin der Unwürdigste von allen. Im Abendmahl sind alle gleich. Alle leben von der Gnade. Und alles meine Brüder und alles meine Schwestern, wir stehen gemeinsam vor unserem Erlöser und haben nur ihn zum Zentrum. Er ist das Thema des Abendmahls. Nicht meine Leistung, nicht was ich bin, nicht was ich weiß und wie fromm ich schon bin, sondern er. Und deswegen, Geschwister, ist nicht egal, ob du da bist, wenn die Gemeinde Abendmahl feiert. Jetzt merkst du dir's. Jeden Monat am ersten Sonntag um 9.30 Uhr, jetzt muss ich unseren Ältesten ansprechen, ist immer noch am fünften Sonntag auch? Ist nicht mehr, schade. Ja, okay, also, dann ist es jeden ersten Sonntag im Monat, 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr, also, das haben wir jetzt drin. Das ist nicht egal, ob du da bist. Ihr, die eben aufgenommen wurdet in die Gemeinde, also, ihr habt die Verpflichtung. Ja, 7. Juli 2024, 9.30 Uhr. Ja. Stell dir mal vor, manche auf der Hochzeit von Josua und Christine waren, ein wunderschöner Tag. Und trotz, ja, das Wetter war nicht so traumhaft, aber es war ein wunderschöner Tag. Und da war die Tat, der Saal gerichtet, der wisst ja, wie sowas aussieht. Und immer ganz, also war besonders schön, fand ich. Und da sind wir vorher durch die Reihen gelaufen, haben unseren Platz gesucht. Es gab so Platzkärtchen, wir durften nicht irgendwo hinsitzen. Und wir haben gesucht und wir waren sehr verwundert, welchen ehrenvollen Platz wir da bekommen hatten. Und jetzt stell dir mal vor, die hätten da alles vorbereitet, die Platzkärtchen. Und da fehlen drei und da sind vier Plätze frei. Wie würde sich so ein Brautpaar fühlen? Das hätte uns eingeladen, hätte alles vorbereitet und eingekauft oder Catering Service bestellt und was weiß ich nicht alles. Und da kommen manche nicht. Also ich glaube, die wären ziemlich konsterniert gewesen. Das Machen macht man auch nicht. Dass wenn man eine Hochzeit eingeladen ist und zugesagt hat, dass man einfach nicht hingeht. Das macht man nicht. Aber ihr versteht, wenn Jesus uns einlädt, bei allem Respekt vor dem Brautpaar von gestern, ist das viel, viel bedeutsamer. Ich möchte mit euch mal kurz noch ins Alte Testament hineinblättern. Zweites Buch Mose, Kapitel 12, habe es vorhin schon angedeutet. Die Bibelkenner von euch wissen schon, um was es geht. Das ist die Passage, wo das Passa eingesetzt wurde für die nicht so ganz Fitten in der Bibel. Kurz zur Erklärung, das Volk Israel, die waren in Ägypten, waren dort wie Sklaven gehalten, fürchterlich unterdrückt. Und Gott wollte sie herausführen aus Ägypten in das verheißene Land, in dem das Volk Israel seine Heimstätte gefunden hat, jetzt auch im letzten Jahrhundert wieder. Und die Ägypter wollten sie nicht gehen lassen, weil das waren nützliche Idioten, Sklaven, man nennt sie heute so, ja. Nützliche Sklaven, die wollten sie nicht gehen lassen, und da hat Gott eingegriffen und hat Gerichte geschickt über die Ägypter, dass sie endlich gehen lassen. Und das allerletzte Gericht war, dass Gott gesagt hat, wenn ihr sie nicht gehen lasst, dann wird in jeder Familie, ob Mensch oder Tier, der Erstgeborene sterben in einer angekündigten Nacht. Das war die Androhung Gottes. Und das hätte ja logischerweise auch alle Israeliten getroffen, die ja in diesem Land lebten. Aber Gott wollte das nicht und hat deswegen das Passa eingesetzt. Jede Familie sollte ein Lamm kaufen, 4 Tage zu Hause haben, und dann sollten sie es an einem ganz bestimmten Tag schächten und das Blut nehmen und mit dem Blut die Türpfosten von ihrem Haus markieren. Damit, wenn nachts der Gerichtsengel durch das Land Ägypten ziehen würde, um überall die Erstgeburt zu töten, als Antwort auf die Heiligkeit Gottes seinem Volk gegenüber. Wenn er dieses Blut sehen würde, dann würde er vorübergehen. Und deswegen heißt Passa übersetzt auch schonendes Vorübergehen. Also Gott geht vorüber und schont diese Familie. Und als nun Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, war genau dieser Gedenktag wieder, weil Israel jedes Jahr am gleichen Termin genau daran gedacht hat mit dieser Passafeier und hat eben wiederum jede Familie das Lamm geschlachtet. Sie mussten nun nicht mehr die Türpfosten anstreichen, aber sich daran erinnern, und sie mussten das Lamm miteinander essen. Und sie aßen auch Brot. Auf ganz bestimmte Weise hergestellt, da kann ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Und da war wichtig, dieses Lamm, das da war, und das Brot, das war, das musste diese Familie oder die Gemeinschaft, die sich traf, ganz aufessen. Jeder musste daran teilhaben. Es war für alle gedacht, damit jeder sich damit identifiziert, das Blut von diesem Lämmchen, dass wir jetzt hier essen, das Blut von diesem Lämmchen hat mir das Leben gerettet. Deswegen war es wichtig, indem man von diesem Lamm aß, ja, hat man daran gedacht, dein Tod, Lämmchen, war nötig auch für mich, damit ich nicht getötet werde. Und das ist genau das, was wir beim Abendmahl tun. Wir denken daran, er gab sein Leben, damit ich nicht verurteilt sein muss und ewig verloren gehen muss. Und deswegen behandeln wir das Abendmahl auch heilig. Wir gehen nicht irgendwie dahin, wie zu einem gewöhnlichen Abendessen, sondern wir machen uns das bewusst, was tun wir hier. Ich habe neulich in meiner Bibellese noch einen weiteren Text gelesen, der vielleicht ein bisschen anklingt daran. Das ist im gleichen Buch, im zweiten Buch Mose, aber im Kapitel 24, da gab es auch eine ganz besondere Tischgemeinschaft. Die war nun einzigartig, soweit ich es weiß. Und Gott hatte vor seinem Volk Israel, das ja eben gerade erlöst worden war durch die Sache mit dem Lämmchen und das ausgezogen war aus Ägypten. Gott wollte ihnen ein Gesetz mitgeben für ihre als Grundlage der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und dann hat er eine bestimmte Anordnung gegeben, bevor er die Gesetzestafeln, die wir als 10 Gebote kennen, rausgegeben hat. Da heißt es im Vers 4, 2. Mose 24, Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, machte sich früher Morgen auf, baute unten am Berg einen Altar und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels und sandte junge Männer hin aus den Kindern Israel und sie brachten Brandopfer da. Das war immer ein Opfer, das gedenkt, ja, der Schuld, ich brauche Sühnung Gott gegenüber. Und opferten dem Herrn Dankopfer von den jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes, also von diesem Opfertier, das da geschlachtet wurde, er nahm die Hälfte des Blutes und tat es in ein Becken, die andere Hälfte sprengte er auf den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie sagten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Da nahm Mose das Blut, besprengte das Volk damit und sagte, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also hier war Gott, der einen Bund angeboten hat, eine ewige Gemeinschaft zwischen ihm und seinem Volk. Er hat die Grundlage bestimmt, das ist immer ein Opfer, weil das alles Menschen waren, die auch Sünder waren, die Vergebung brauchten. Und er hat sie mit diesem Blut besprengt als ein Zeichen, das Blut soll eure Schuld bedecken. Und dann kam was ganz Besonderes. Das werden wir vermutlich so, solange wir auf dieser Erde leben, nicht erleben. Vers 9, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 der Ältesten Israels hinauf, also auf den Berg, wo Gott verboten hatte, bloß nicht hochgehen. Aber jetzt erlaubte er es dieser Gruppe. Und sie sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphir und wie der Himmel selbst, denn es klar ist, er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Das muss eine Sache gewesen sein. Ich weiß nicht, wie denen das Essen geschmeckt hat. Ja, in der Gegenwart der Heiligkeit Gottes. Ich dachte, genau das ist es auch, was Gott uns immer wieder neu schenkt in der Gemeinschaft mit ihm. Und darf ich das mal so herleiten, auch im Besonderen schenken will im Abendmahl diese zwei Dinge. Erstens, ich verurteile euch nicht, ich richte euch nicht. So haben wir es gelesen. Gell? Gott streckte seine Hand nicht gegen sie aus. Ich darf, wenn wir das Abendmahl feiern, vor den Herrn treten und sagen, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass du deine Hand nicht ausstrecken musst gegen mich, um mich zu strafen wegen meiner Schuld. Und dann dürfen wir Jesus anschauen. Wir sehen ihn nicht mit unseren leiblichen Augen, wie diese damals, was immer sie auch von Gott gesehen haben. Das sehen wir so nicht, aber wir betrachten Jesus in der Schrift. Wir wissen, wie er beschrieben ist und wir betrachten ihn im Glauben und dann essen wir das Abendmahl im Gedenken an seine Hingabe, daran, was er uns bedeutet. Versteht ihr? Das soll uns zeigen, wie wichtig Gott Gemeinschaft ist. Wie wichtig Gott die Gemeinschaft mit seinen Kindern ist. Was ihm das alles bedeutet. Und bevor ich in unseren Text im Korintherbrief zurückgehe, machen wir eine ganz kurze Zwischenlandung im Psalm 50. Und dort sagt Gott Folgendes, Psalm 50, Vers 5. Das ist wie eine Einladung zum Abendmahl. Psalm 50, Vers 5. Da sagt Gott, oder er wird zitiert, versammelt mir meine Heiligen, die beim Opfer den Bund mit mir geschlossen haben. Das war eben genau der Bund, von dem wir eben gesprochen haben, mit dem Gesetz und dem Opfertier, das geschlachtet wurde und wo Gott sie einlud zum Essen. Und jetzt sagt er, versammelt mir meine Heiligen, die beim Opfer Jesu, den Bund mit ihm geschlossen haben. Und den Bund haben wir mit ihm geschlossen, als wir unser Leben Jesus gaben, als wir uns demütigten von ihm, unsere Schuld und Verlorenheit erkannt haben und Jesus im Glauben erfasst haben, dass er für uns gestorben ist. Da sind wir in diesen neuen Bund eingetreten, wie die Bibel das nennt. Das ist jetzt die Verbindung, die wir mit Gott haben dürfen. Und Gott sagt, versammelt mir meine Heiligen, versammelt die, die mit mir in diesen Bund eingetreten sind. Also Gott lädt uns ein. Welch ein großes Vorrecht. Das Abendmahl zu nehmen, würde also bedeuten, gemeinschaftlich nachzudenken, gemeinschaftlich anzubeten, wer er ist und was er getan hat, gemeinsam zu verkündigen. Paulus sagt, das kommt dann wahrscheinlich in der nächsten Predigt über 1. oder übernächste Predigt über 1. Korinther 11, ja demnächst auch kommen wird. Wir sollen den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Das tun wir. Ja, wir denken gemeinsam nach, wir beten gemeinsam, wir verkündigen gemeinsam, dass er sein Blut gegeben hat, sein Leib gegeben hat und wir bekennen, wir haben eine geistliche Gemeinschaft. So, das ist der Wert des Abendmahls. Und das Abendmahl zu vernachlässigen, darf ich das mal so ein bisschen vielleicht dramatisch ausdrücken? Vernachlässigen meine ich nicht, oh Mann, ich habe es vergessen heute Morgen, das meine ich jetzt damit nicht. Oder, oh, ist nicht so wichtig. Oder, oh, ist mir zu früh, oder, keine Ahnung. Aber die Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Art Gemeinschaft mit ihm zu vernachlässigen, würde bedeuten, ihm ins Gesicht zu schlagen. Würde ihm durch mein Handeln oder eben mein Nichthandeln sagen, du bist mir nicht wichtig genug. Das, was du eingesetzt hast, das bedeutet mir nicht besonders viel. Ich bete dich an, wie ich will. Das bitte bedeuten, da stand vor einem Tisch, ja, den gedeckten Tisch zu missachten. Das würde bedeuten, eine ganz besondere Gemeinschaft der Heiligen zu vernachlässigen. Das würde bedeuten, Gemeinde im tieferen Sinne vielleicht nicht wirklich durchdacht und verstanden zu haben, was es bedeutet, ich gehöre. Jetzt nicht nur zu einer örtlichen Gemeinde, wie ihr heute Morgen eingetreten seid, sondern ich gehöre mit all denen zu Jesus. Vielleicht drückst du damit auch aus, ich habe mich noch gar nicht richtig beschäftigt mit dem Abendmahl. Ich habe es vielleicht nicht wirklich verstanden. Oder, was bei manchen ist, ich bin zu unwürdig zu kommen. Wenn du zu unwürdig glaubst zu sein, dann sollte das Abendmahl vielleicht der letzte Anstoß sein, zu Jesus zu kommen, ihm deine Schuld zu bekennen, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen und dann zu kommen, um diese Zeichen zu nehmen von Brot und Wein, weil es ein Bild unserer Erlösung ist. Oder es könnte bedeuten, dass du Sünde in deinem Leben regieren lässt. Dann wäre es besser, du kommst nicht, denn du würdest vielleicht sogar dein Leben gefährden. Wir lesen das in 1. Korinther 11, dass da Menschen, die das Abendmahl lästerlich behandelt haben, sogar gestorben sind. Aber ich würde nicht raten, einfach, dann bleib einfach daheim. Nein, nimm die Einladung zum Abendmahl zum Anlass, zu sagen, wenn Jesus so viel für mich getan hat, wenn ich ihm so wichtig bin, wenn die Gemeinschaft mit ihm, mit mir, ihm so wichtig ist, dann will ich mein Leben jetzt ordnen, dann will ich meine Sünde bekennen, ich will Seelsorge suchen vielleicht und aussprechen, was zwischen ihm und mir steht. Es gab mal einen Bibelschüler, der sollte eine Arbeit schreiben zu einem bestimmten Thema und da sollte er die Seite Gottes und die Seite des Teufels behandeln. Und er schrieb so begeistert über Gott, dass irgendwann die Prüfungszeit zu Ende war und dann konnte er nur noch drunter kratzeln, keine Zeit für den Teufel. Ja, beinahe geht es mir heute Morgen auch so. Unser Text, 1. Korinther 10, blättert es nochmal auf, wenn ihr eure Bibel da habt, da ist auch nochmal eine andere Seite beschrieben, für die hätte ich jetzt beinahe keine Zeit mehr. Und ich sage euch ganz ehrlich, es wäre mir viel lieber, wenn ich jetzt Amen sagen könnte, aber dann würden die Brüder, die mir den Text zugeteilt haben, sagen, Michael, da hast du dich um was gedrückt. Das will ich mir auch nicht nachsagen lassen. Nein, sondern wir wollen ja diesen Text auch ernst nehmen. Ich lese jetzt, und das alles vor dem Hintergrund dessen, was ich euch in den letzten 30 Minuten versucht habe nahezubringen. Er sagt im Vers 14 von unserem Text, Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Und dann sagt er weiter im Vers 19, was sage ich nun, dass der Götze oder das Götzenopfer etwas bedeutet? Vielmehr sage ich, was die Nationen opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in Gemeinschaft der Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken, eben wie jetzt eben beschrieben aus der Schrift. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und zugleich den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn einen Teil haben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir stärker als er? Nun, was bedeutet das? Die Gemeinde von Korinth war ja errettet worden aus einem heidnischen Götzendienst. Und jetzt waren einige, die waren bekehrt, die haben Jesus angenommen, sie haben begonnen, das Abendmahl zu feiern. Aber sie haben anscheinend immer noch an Ritualen, an religiösen Ritualen teilgenommen aus ihrem früheren Leben im Götzendienst. Und das meint Paulus hier. Ihr könnt nicht feiern, dass Christus euch erlöst hat, in Klammer, von eurem Heidentum, und dann geht ihr wieder in den Tempel von der Artemis oder anderen Göttern und feiert dort auch ein religiöses Ritual. Und dieser Spannung stand die Gemeinde. Wir können das vielleicht kaum verstehen, Dinge. Wie konnten die nur? Das müsste doch wohl klar gewesen sein, dass das nicht geht. Naja, bei uns ist manchmal auch nicht immer alles gleich klar. Die Gemeinde war ja auch neu, die hatten ja überhaupt keine Tradition, die hatten kein Vorwissen. Und ich will mich auch gar nicht so lange in ihnen aufhalten, das ist uns sehr fremd, das damalige Leben, aber ich will doch versuchen, es auf uns zu übertragen, soweit man das kann. Vielleicht ein bisschen frei übertragen, was hier steht. Du kannst nicht heute Morgen das Abendmahl nehmen und dann gehst du zurück in einen Lebensstil wie ein Heide. Du kannst nicht eben feiern, dass Jesus für dich gelitten hat und dann gehst du zurück in einen Lebensstil, der dich selbst zum größten Götzen macht, weil dein Leben sich um dich selber dreht. Du kannst nicht zurückgehen in ein Leben, wo viele Dinge größer und wichtiger sind als Jesus. Dein Geld und deine Karriere oder dein Körperkult oder deine Selbstverwirklichung oder was auch immer. Du kannst nicht zurückkehren in ein Leben, das dich stärker prägt als Jesus in seinem Wort. Das könnte eine Übertragung sein. Du kannst nicht jetzt hier feiern, Jesus starb für dich und dann lebst du im Alltag, als wäre das nicht wahr. Du sollst da auch leben als ein Erlöster, der neu gemacht ist durch Jesus. Es könnte aber auch bedeuten, verlasse alle Formen der Abendmahlsfeiern, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Es gibt manche traditionelle Verständnisse in Kirchen, auch gerade jetzt, die hier in unserem Land und weltweit sind, die zum Beispiel sagen, während der Priester oder der Pfarrer oder wie auch immer das Brot nimmt, die Hostie nimmt, wird da das Brot in den tatsächlichen Leib von Jesus verwandelt. Es wird wesenhaft Leib von Jesus. Und indem jetzt nun der Pfarrer oder Priester diese Hostie hält und sie bricht, bricht er den Leib des Herrn. Und deswegen gibt es den Begriff auch in den katholischen und den orthodoxen Kirchen des Messopfers, weil in ihrem Verständnis das Opfer des Herrn immer fortdauert und in jeder Messe wiederholt wird. Wenn er beginnt, sakramental gegenwärtig zu sein, wird dieses Opfer wiederholt. So ist das Verständnis mancher Kirchen. Das Wort Gottes sagt davon nichts, gar nichts. Wir sollen gedenken, wir sollen verkündigen, aber wir sollen nicht ein Stück Brot oder einen Schluck Wein in den tatsächlichen Leib des Herrn und in das tatsächliche Blut von Jesus verwandeln. Das sind menschliche, aber keine biblischen Gedanken. Jesus ist da, Das bekennen wir hier immer, aber er ist nicht nur beim Abendmahl da. Wenn wir wissen, er ist mein Herr, dann ist er immer da. Ich bin bei euch, hat er gesagt, alle Tage. Aber er ist nicht da in dem Sinne, dass das Brot und der Wein in seinen tatsächlichen Leib und sein tatsächliches Blut verwandelt wird. Manche verstehen es so, wenn ich jetzt dieses Abendmahl nehme, nehme ich Jesus auf, weil das Brot wurde ja verwandelt in seinen tatsächlichen Leib. Und indem ich das nehme, nehme ich Jesus auf. Aber die Bibel lehrt uns ein völlig anderes Konzept davon, wie man Jesus aufnimmt. Man nimmt Jesus auf, indem man seine Schuld bekennt, seine Verlorenheit, indem man vertraut darauf, dass er für uns gestorben ist und indem wir jetzt unsere Schuld und Verlorenheit ihm bekennen und abgeben und unser Leben ihm weihen. So viele ihn aber aufnahmen als Herrn und Retter, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So nehmen wir Jesus auf. Und was ich oft festgestellt habe, Menschen, denen nicht klar ist, was hier geschieht, die blieben abhängig von einem Ritual, in ihrem Glauben abhängig von einem Ritual. Und sie waren sich immer unsicher. Und wenn ich jetzt aber sterbe nach dem nächsten Abendmahl, werde ich dann im Himmel sein? Ich habe ja vielleicht wieder gesündigt. Ja, das kann durchaus geschehen. Auch Menschen, die hier bei Evangelium für alle das Abendmahl versuchen so zu halten, so biblisch, wie sie es verstehen, werden wieder sündigen, auch nach einer Abendmahlsfeier. Aber sie wissen, meine Sünde wird mir nicht vergeben durch das Nehmen von Brot und Wein, sondern meine Sünde wird vergeben durch den Glauben an Jesus. Und was ich jetzt tue, wenn ich Brot und Wein zu mir nehme, ich bekenne, dass er ist mein Erretter. Ich werde daran erinnert. Und vor 3 Tagen war ja Fronleichnam, ein wichtiger katholischer Feiertag, wo die Hostie durch die Straßen getragen wird, um zu bekennen, das ist unser Glaube. Und ich bin ja nicht der Richter eines Menschen, das ist ja Gottes Sache. Nur denke ich manchmal, wenn ich das sehe, vertraust du jetzt diesem Stück Brot oder dem Priester? Oder vertraust du dem, was Jesus getan hat am Kreuz? Denn weißt du, was ganz wichtig ist in der Bibel? Sein Opfer wurde ein für allemal gebracht. Ein für allemal. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er nicht gesagt, ich habe es angefangen, sondern er hat gesagt, es ist vollbracht. Da war die Erlösung vollständig. Und deswegen müssen wir, wenn wir Jesus vertrauen und unser Leben ihm ausgeliefert haben, nicht mehr unsicher sein, werde ich wohl den Himmel erreichen können, sondern ich vertraue auf das, was Christus für uns getan hat. Deswegen halte ich es auch für wichtig, wenn ein Mensch wirklich Jesus sein Leben anvertraut und beginnt, ihm nachzufolgen, wie die Schrift sagt, dass er auch sehr bewusst im Gebet Jesus um Vergebung bittet für jede falsche Form von Gottesdienst, die er begangen hat, weil sie gegen die Schrift war. Und sogar die Gefahr sein kann, wie unser Text es sagt, dass wir Dämonen dienen. Denn wenn ein Mensch zu verstorbenen Menschen betet, ist das nichts anderes als religiöser Spiritismus. Wir dürfen nicht zu verstorbenen Menschen beten. Ich bin der Herr und mich alleine sollt ihr anrufen. Es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Einen, sagt Paulus sehr deutlich. Und das ist Jesus Christus. Lasst mich das zusammenfassen. Wir haben im ersten Teil der Predigt uns daran erinnert, was Abendmahl bedeutet. Unser gemeinsames Bekenntnis und gemeinsames Nachdenken, unsere gemeinsame Anbetung, unsere gemeinsame Verkündigung, was Erlösung für uns bedeutet, das bekennen wir. Und wenn hier am Ende unseres Textes steht, dass wir auch falsch damit umgehen können, dann wollen wir nicht Menschen sein, die den Tisch des Herrn vernachlässigen und gleichgültig damit umgehen und anderen Dingen mehr dienen als ihm. Denn ob ich jetzt gleichgültig dem Herrn gegenüberstehe und seinem Abendmahl gar nicht hingehe, oder ob ich es falsch halte, wie es die Bibel nicht sagt, ich bin nicht sicher, ob Gott einen großen Unterschied macht in der Beurteilung des Fehlverhaltens. Ob gar nicht oder falsch. Manche zeigen ja sehr gerne auf Leute, die Dinge falsch machen. Das ist nicht so schwer. Aber es besser zu machen, das ist manchmal schwerer. Und deswegen wollen wir es ernst nehmen. Welcher Segen, welche Freude, welches Vorrecht ist es, Gemeinschaft zu haben mit unserem Herrn, mit ihm zu essen und zu trinken und gemeinsam mit meinen Geschwistern Jesus zu betrachten und ihn anzubeten. Und ich hoffe, dass es dir eine Anregung ist, dich zu freuen über deinen Herrn. Ihn natürlich nicht nur während einer Abendmahlsfeier anzubeten, über dem, wer er ist und was er tat, sondern dass das unser Lebensstil ist, ja, Lebensstil der Anbetung. Unser Leben eine Antwort ist, so wie es Horst in der Einleitung sagte, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das wollen wir von Herzen tun. Aber wir wollen noch schon sehen, wie Jesus sich das vorstellt und welch besondere Gemeinschaft er für uns bereit hat. Ich ermutige ausdrücklich auch die Hauskreise. Die Ältesten haben gesagt, die Hauskreise dürfen durchaus auch immer wieder das Abendmahl miteinander feiern. Auch hier eine wunderschöne Gelegenheit, geistliche Gemeinschaft zu pflegen. Aber ich glaube, es ist kein Ersatz für das Feiern des Abendmahls als gesamte Gemeinde, zu der wir gehören. Lasst uns einen Moment still werden, nachzudenken über dem Gehörten, dem Herrn vielleicht eine Antwort zu geben, mit dem Herrn eine Verabredung zu treffen, darüber manches nochmal neu nachzudenken. Und ich schließe dann ab mit Gebet. Aber niemand soll bitte laut beten, jeder hat im Moment der Stille.